Sie hören den Gottesdienst zum Nachhören aus der reformierten Kirchengemeinde Holderbank Mörike-Wildegg. Heute der Gottesdienst vom 7. März 2021 aus der Kirche Holderbank. An der Orgel Christina Ischi mit den Worten Pfarrer Martin Kruse. Herzlich willkommen.
Wir feiern Gottesdienst im Namen von Gott, der uns trägt, im Namen von Jesus Christus, der uns vorausgeht und im Namen vom Heiligen Geist, der Kraft, die uns ruft und tröstet. Amen. Mit Wort aus der Bergpredigt möchte ich heute anfangen, an dem Sonntag in der Passionszeit. Wer da bittet, der empfängt, und wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird aufgetan werden. Matthäus 7, Vers 8. Speziell vielleicht die Verse zu hören in der Passionszeit, in der Leidenszeit, wo Menschen unterwegs im Dunkeln und auf der schweren Seite vom Leben genau nach ihrem Weg suchen und gut die Verheißung gerade dann zu hören. Gerade im dunklen Tal, gerade auf einem schweren Weg. Wer da bittet, der empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan werden. Wir wollen es glauben und hoffen. Glauben heisst festheben an dieser Hoffnung und geduldig sein im Suchen und im Bitten und im Klopfen. Und für das ist ja auch die Stunde da, wo wir jetzt miteinander zusammen sind, in der Kirche. Und auch fürs Umkehrte, fürs Wahrnehmen und Gespüren, Gott schaut zu uns. Auch er klopft bei uns an und sorgt für uns. Wir gehen die Gottesdienste rein mit dem Lied bei der Nummer 242. Lobe den Herrn, alle fünf Strophen. Sie haben die Büchli bekommen, zum innerlich mitsingen, mitlesen und das Lied mitlesen. lebendiger Gott. Ja, du bist unser Licht. Lass es uns nicht vergessen. In dein Licht wollen wir uns stellen und bitte dich, dass du uns Augen gibst, um dein Leuchten um uns herum zu sehen. Bring unsere Herzen zur Ruhe bei dir. Weck unsere leislichen Seiten, unser Gespür für dich und für das, was jetzt wichtig ist. Und weck unser Lob für dich über allem und durch alles durch, dass auch wir können Licht von deinem Licht werden. Amen. Nochmal ein Lied bei der Nummer 34 im Gesangbuch. Es ist ein Kanon. Mal schauen, was Christina Aischi daraus macht. Wir singen innerlich mit und hören bei der Nummer 34. Ich freue mich schon drauf, wenn wir wieder Kanon singen können. Vor 13 Jahren, 2008, haben wir einmal eine Predigreihe gehalten zu den Kirchenfenstern in der Kirche Möriken und dann auch hier in der Kirche Holderbank. Die Predigten sind mir letztens wieder in die Hände gekommen und es hat mich gedacht, die Predigt zum zweiten Fenster von links hier in der Kirche Holderbank sehe eigentlich jetzt in der Fastenzeit gerade wieder sehr aktuell. Eben in der Passionszeit, wie man auch sagt. Passion kommt ja vom Lateinischen Passio. Das bedeutet Leiden oder Krankheit. Und das leitet sich ab vom Verb Pati. Das bedeutet Erdulden, Hinnehmen, Zulassen. Und steckt ja zum Beispiel auch in unserem gängigen Wort Patient. Es ist eben jemand, der das muss erdulden, hinnehmen und zulassen. Der, der in der Passionszeit leidet und erduldet und hinnimmt, ist Jesus Christus. Und wir erinnern uns ja daran. Und jetzt möchte ich mit Ihnen das Fenster nochmal anschauen. Sie können die Szene hier oben sicher selber sofort einordnen. Der Mann, der hier einen Trinkbecher vor 11 anderen Männern aufhebt, ist der Jesus. Der Becher ist exakt in der Bildmitte. Er steht buchstäblich im Zentrum. Die 11 Männer sind 11 Jünger. Es gibt noch einen 12. Der 12. Jünger sehen Sie am linken Bildrand gerade aus dem Raum schleichen. Zur Tür aus. Das wird der Judas sein, der die Runde verlässt, um den Römern zu verraten, wo sie den Jesus finden können. Zwei der Jünger sind dominant mit ihren weissen Gewändern. Sie sind viel heller als die anderen dargestellt. Das werden links der Johannes sein, der gern als junger Mann dargestellt ist. Und natürlich der Petrus, bärtig und gutem Klischee entsprechend. Sie sind rausgekommen, weil sie in den Evangelien als besonders nahe beim Jesus dargestellt werden. Alle anderen, auch der Jesus, tragen blau und rot und zum Teil noch ein bisschen grün. Ob diese Farbensprache noch eine besondere Botschaft enthält, vermag ich nicht sagen, aber sie fällt jedenfalls auf. Mit der linken Hand macht Jesus eine Geste, die uns verdeutlicht, dass er den Jünger gerade erklärt, was es mit dem Becher und ihm selber auf sich hat. Ohne dass wir die Worte neu mehr würden abbildet sehen, hören wir förmlich, wie er sagt, das ist mein Blut. Mit anderen Worten, in dieser Szene hier setzt Jesus gerade das Abendmahl ein. Er zeigt auf sich. Links unten sieht man noch eine Waschschüssel, halb verdeckt mit einem Tuch. Sie ist ein Hinweis auf die Situation dieser Zusammenkunft. Jesus feiert mit seinen Jüngern hier eigentlich den Anfang vom Schabbat am Freitagabend. Wäschungen gehören zur Vorbereitung auf den Schabbat und auch zum Schabbatmahl, zum Seder am Freitagabend gehören rituelle Wäschungen. Im Becher ist Wein. Am traditionellen Schabbatessen wird ein Becher Wein in die rechte Hand genommen und ein Gebet gesprochen, ein Kiddush. Ein Gebet, wo Gott dankt für seine Schöpferkraft und wo sich erinnert an Auszug aus Ägypten. Gelobt seist du, ewiger unser Gott, König der Welt, der du die Frucht des Weines erschaffen hast. Im Wein steckt die Schöpfermacht. Im Wein wird symbolisch spürbar, wie gut und schön Gott in unserer Welt gewirkt hat. Wir können davon ausgehen, dass Jesus das Kiddush auch gesprochen hat am 7. Abend nach dem jüdischen Ritus. Wir lesen im Matthäusevangelium: Dann nahm er den Kelch, sprach das Dankgebet, eben das, und reichte ihn den Jüngern mit den Worten: Trinkt alle daraus, das ist mein Blut. Das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch, von jetzt an werde ich nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken, bis zu dem Tag, an dem ich mit euch von Neuem davon trinke, im Reich meines Vaters. Diese Ankündigung steht der Jünger hier im Bild ins Gesicht geschrieben. Sie verschrecken, sie fallen auf die Knie, sie flehen vielleicht ihn an, nicht so zu reden. Sie kommen Angst über finstere Vorahnungen. Obwohl er ja ihnen auch sagt, es kommt ein Tag, wo wir wieder zusammen werden Wein trinken im Reich von meinem Vater. Für sie steht im Vordergrund, es kommt ein Unheil auf uns zu. Was Jesus mit seinen Einsetzungsworten hier tut, das können wir nur ganz verstehen, wenn wir auch das traditionelle Kiddush-Gebet kennen. Darum habe ich Ihnen den Satz daraus vorgelesen. Es verbindet die Symbolik vom Wein als Saft vom Leben, als Kraft vom Schöpfer mit seinem Schicksal. Auch das Blut ist ein Symbol für Leben, für Leidenschaft, auch für Liebe. Jesus lädt den Wein im Becher wie zusätzlich auf. Er spitzt die Botschaft zu. An mir selber wird Gott seine Schöpferkraft zeigen. Mein Leben ist in seiner Hand und er wird etwas Neues daraus erschaffen. Er wird ein neues Werk von der Schöpfung tun. Ja, Jesus verbindet die schöpferische Kraft von Gott mit seinem eigenen Schicksal. Und natürlich ist der Becher für ihn selber ein bitterer Becher. Der bittere Kelch. Die Vorahnung, dass sein Blut vergossen wird, erfüllt ihn und erfüllt auch die Jünger. Gerade nachher gehen sie alle zusammen voraus in den Garten Gethsemane und Jesus zieht sich zum Gebet zurück und betet inbrünstig zu Gott: Mein Vater, wenn es möglich ist, so soll der Kelch an mir vorbeigehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Das Blut bedeutet Leben und Schöpferkraft. Aber es bedeutet auch Leiden und Tod. Es gibt zwei Arten von Leiden. Es gibt Leiden, die vermeidbar und darum skandalös ist, wie zum Beispiel der weltweite Hunger. Und es gibt Leiden, die nicht vermeidbar ist, wie zum Beispiel eine chronische Erkrankung. Es gibt dazwischen viele Facetten von Leiden, die es manchmal schwer ist zum Entscheiden, ob es vermeidbar oder unvermeidlich ist. Diese Entscheidung muss immer gefunden werden. Es ist ja auch ein grosser und fundamentaler Streit unter den Theologen, ob Jesus sich wirklich bewusst geopfert hat und das sogar provoziert hat, oder ob er nicht einfach das Opfer von den Zusammenhängen geworden ist und man ihm nachher einen Teil von seinen voraussehenden Worten ins Maul gelegt hat. Über diese Frage gründlich nachzudenken, würde wahrscheinlich eine ganze Reihe von Predigten brauchen und das möchte ich jetzt nicht machen. Vielmehr möchte ich darüber nachdenken, wie wir selber mit dem Leiden umgehen können, wie wir selber mit dem bitteren Kelch umgehen können, der uns begegnen kann im eigenen Leben. Wie für Jesus geht es auch für uns ja immer um die Frage, ob wir dem Leiden können und sollen aus dem Weg gehen oder nicht. Was ganz sicher falsch ist, ist die Ansicht, dass Leiden an und für sich etwas Gutes ist und dass es immer moralisch und christlich ist, zu leiden. Diese Ansicht hat durch Jahrhunderte die Geschichte vom Christentum mitgeschrieben. Nur im Leiden kann man angemessen nachfolgen. Ich denke, das ist falsch und ich will das mit aller Schärfe sagen, weil das Christentum da Altlasten hat. Das Leiden moralisch zu verherrlichen, ist fatal. Aber ebenso falsch ist es vermutlich, Leiden immer für etwas Schlechtes zu halten. Es kann ja auch sein, dass ein schwerer Weg der richtige Weg ist, dass man muss durch dunkle Täler gehen, um die ganze Tiefe vom Leben kennenzulernen. Es kann ja sein, dass es sinnvoll ist, Leiden auf sich zu nehmen, sogar wenn es vermeidbar wäre. So kann es vielleicht gar keine allgemeine Bewertung vom Leiden überhaupt geben. Jedes Leiden steht im Zusammenhang. Es kann unsinnig, falsch, zerstörerisch, krankhaft oder auch sinnvoll, produktiv und notwendig sein. Das hängt immer auch davon ab, wo es uns begegnet und wie wir damit umgehen können. Es gibt ja das berühmte Gelassenheitsgebet, wo man nicht genau weiss, woher es kommt, aber es ist gängig. Gott, gib mir den Mut, die Dinge zu verändern, die ich verändern kann. Gib mir die Kraft, Dinge anzunehmen, die ich nicht ändern kann. Und gib mir die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ich glaube, dass das Gebet auch in Bezug auf den bitteren Kelch in unserem Leben gut passt. Der Becher vom Neuen Bund, wie wir im Abendmahlsbecher ja auch sagen, ist beides. Er ist einerseits in Erinnerung an das Leiden von Jesus, als etwas, das er trotz allen Anfechtungen offenbar angenommen hat, vielleicht für notwendig gehalten hat und wo er uns zu lieb auf sich genommen hat. Und in dem Sinn liegt in dieser Erinnerung ein Dank. Und er ist andererseits in Erinnerung an das Leiden von Jesus als etwas grausam Zugefügtes und Verabscheuenswürdiges. Und darin liegt eine Empörung. Im Abendmahlsbecher kann man zweierlei sehen. Eine Auseinandersetzung, eine Vorbereitung auf eigenes Leiden, ein Annehmen von eigenem Leiden. In dem Sinn sind wir Jesus im Leiden verbunden und sein Leidensweg auf Ostern hin kann mehr Sinn geben und Kraft, mein eigenes Leiden in sein Leiden einzuschreiben. Der Mann von den Schmerzen, wie er auch genannt wird, und als was er zum Beispiel da vorne auf dem Taufstein ja eingemeißelt ist. Es gibt eine geheime Bruderschaft und Schwesternschaft im Schmerz. Jesus ist uns im Leiden besonders nah. Aber der Abendmahlsbecher kann auch etwas anderes sein, nämlich eine Empörung gegen das Leiden in der Welt. Der Wunsch und der Wille, vermeidbares Leiden aus der Welt zu schaffen und sich mit aller Kraft dagegen zu wehren. Beide Impulse sind einander eigentlich verwandt. Sie zielen beide auf die Überwindung vom Leiden. Ein unausweichliches Leiden kann nur überwunden werden durch Annahme. Und ein Leiden, das nicht sein muss, kann bekämpft werden. Beide Wege sind motiviert durch die grosse Liebe zum Leben, die Jesus uns vorgelebt und mitgegeben hat als Botschaft. Und da langen wir zuletzt doch wieder beim Lobpreis und beim Dank an, bei dieser Schöpferkraft, die im Abendmahlsbecher versinnbildlicht wird. Als ich hier die Predigt hatte, vor 13 Jahren, ist gerade kurz vorher, im Januar 2008, die Rosmarie Bösch gestorben, hier in Holderbank. Wir haben sie ins Grab getragen und ich mag mich erinnern, wie sie in ihrem Tagebuch die Auseinandersetzung mit genau dem bitteren Kelch festgehalten hat. Und wir sind ihre Worte geblieben, wo sie gerade in dieser Zeit, wo sie gemerkt hat, ja, dass kein Weg daran vorbeiführt und dass sie es irgendwie muss annehmen, dass sie ihr Schicksal muss anerkennen, wie sie hier in ihrem Tagebuch den Satz geschrieben hat: In der Tiefe meiner Seele und in der Natur erwachen meine Kräfte. Das hat mir so Eindruck gemacht. Ein Mensch, der durch seine Krankheit so geschwächt wird und so zu Boden gedrückt wird, schreibt gerade dann im Annehmen und im Anerkennen von seinem letzten Weg auf: In der Tiefe meiner Seele und in der Natur erwachen meine Kräfte. So ein offenes Visier, das die Frau hatte, ihrem Leiden gegenüber, mit ganz geradem Rücken ist sie dem begegnet. Das zeigt, dass im Annehmen von einem unausweichlichen Leiden auch eine grosse Kraft und eine grosse Würde liegen kann. Und irgendwo glauben wir Christen doch, dass es die Kraft ist, die auch Jesus zu neuem Leben aufgeweckt hat. Die schöpferische Kraft, die nicht nur fähig ist, unsere Welt zu erschaffen, sondern wo es auch vermag, etwas Neues zu erschaffen, dort, wo wir an ein Ende kommen. Das Geheimnis liegt darin, sich dieser Kraft anzuvertrauen, sich von ihr antreiben und tragen zu lassen in guten und in schlechten Zeiten. Dann kann sie in uns erwachen, sogar wenn wir zum Tod verurteilt sind. Die Lebenskraft von Gott wird dann zu unserer Kraft. Sie kommt nicht aus uns, sondern wir haben Teil an ihr. Sie ist grösser als wir. Sie gehört nicht uns, aber sie wird uns geben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt, hat Jesus gesagt. So sind wir mit hineingenommen ins Geheimnis von Ostern. Die letzten Grenzen, der Tod, das Leiden, alles wird überwunden. Jesus ist uns auf dem Weg vorausgegangen und darum können wir auf unseren Weg, gleich wo durch die gehen, immer auf die gleiche Kraft vertrauen wie er. Amen.
Thank you.
Gott, Schöpfer von Himmel und Erde, dir vertrauen wir unser Leben an, mit allem, was wir haben und sind. Und all die Menschen, wo wir damit leben. Im Stillen bringen wir dir Menschen und Situationen, die uns je persönlich bewegen, und legen alles in deine Hände. Die Trauernden und die Traurigen, die Kranken, die, wo wir Sorgen haben drum, die, die unsere Gebete brauchen können. Sie alle bringen wir dir jetzt und legen sie dir ans Herz. Gütiger Gott, ich danke dir, dass du uns siehst und hörst. Lass alle unsere Gebete zu dir kommen und lass all die Bitten, lass all die Menschen und Anliegen, lass all das und auch uns selber eingewoben sein in dein grosses Gewebe vom Leben, in den Stoff, wo alles Leben daraus ist, wo uns trägt und hebt. Alle unsere Gebete nehmen wir mit dir in die Worte, die Jesus uns gelehrt hat. Und so beten wir jetzt alle miteinander und wer mag, steht dazu auf. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Die Kollekte, die wir heute am Ausgang zusammenlegen, ist bestimmt für den VASK, das ist der Verein für Angehörige von psychisch kranken Menschen. Ein Verein, der Hilfe zur Selbsthilfe organisiert, Entlastungsangebote, Infos und Beratungen. Sie wissen, dass das Begleiten und Zusammenleben mit psychisch kranken Menschen auch für die rundherum eine grosse Belastung sein kann. Und ich danke Ihnen herzlich für alle Gaben. Ich danke der Jacqueline Dobler für die Gastfreundschaft hier in der Kirche und das Paratmachen. Und ich danke der Christina Ischi fürs Musizieren. Am nächsten Sonntag ist schon der 14. März. Es geht unaufhaltsam Richtung Frühling. Wir feiern den Gottesdienst in Möriken am Morgen um 10 Uhr mit der Regula Blindenbacher und der Pfarrerin Ursula Fock. Orgel spielt dann wiederum Christina Ischi. Jetzt lade ich Sie ein zum Abschluss nochmal ein Lied. Ich weiss nie, wie man es sagen soll, zu hören und zu lesen und zu singen innerlich. Der Schlusschoral bei der Nummer 348, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Und für das Schlusslied und den Segen am Schluss bitte ich Sie nochmal aufzustehen. Wachet, stöhnt fest im Glauben, sind mutig und stark und alle eure Angelegenheiten lasst in Liebe geschehen. Gott segnet dich und behütet dich. Gott lässt sein Gesicht über dir leuchten und ist dir gnädig. Gott schaut dich freundlich an und gibt dir Frieden. Amen.